SRF 3.
Die folgenden Ermittlungen in den USA ist unter anderem gegen den ehemaligen Wahlkampfmanager von Präsident Trump Anklage erhoben worden. Die schmelzenden Gletscher in der Schweiz. 3% ihres Volumens haben Gletscher in unserem Land eingebüßt innerhalb eines Jahres. Und die Folgen der Situation in Venezuela. Immer mehr Menschen verlassen das Land, meist in Richtung Kolumbien. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Seit gut 5 Monaten ermittelt Robert Mueller, ob und allenfalls wie Mitglieder des ehemaligen Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump in Kontakt mit Russland gewesen sein könnten, und zwar so, dass dies einen Einfluss auf den Präsidentschaftswahlkampf gehabt haben könnte. Heute nun hat ein Gericht in Washington erste Anklagen erhoben. Im Visier sind Paul Manafort, der ehemalige Wahlkampfmanager von Präsident Trump, und Rick Gates, ein Geschäftspartner von Paul Manafort. Isabel Jacobi in Washington, wie lauten denn die Anklagepunkte?
Ja, sie betreffen alle Aktivitäten in der Ukraine. Manafort und Gates standen offenbar zwischen 2005 und 2015 im Dienst der pro-russischen Regierung unter Viktor Janukowitsch und seiner Kreise. Das alleine wäre kein Verbrechen, aber die Anklage sagt, sie hätten ihre Beratungs- und Lobbytätigkeiten vor den US-Behörden versteckt, und das ist in den USA illegal und könnte auf Konspiration herauslaufen. Und die beiden, sagt die Anklage, hätten auch die Dutzenden von Millionen Dollar versteckt, die sie verdient haben. Die Anklage lautet denn auch auf Geldwäscherei, Steuerbetrug sowie Falschaussage.
Wie gesagt, Paul Manafort ist Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager, Rick Gates sein Geschäftspartner. Können Sie uns etwas über diese beiden Männer erzählen?
Manafort steht nicht zufällig im Zentrum der Ermittlungen von Robert Mueller. Er ist ein erfahrener, international tätiger Politberater, der wenig Berührungsängste hatte mit Diktatoren. So beriet er zum Beispiel Marcos auf den Philippinen oder Mobutu im Kongo. Und in der Ukraine galt er als Spin-Doktor von Janukowitsch. Und diese Beziehung kam schon vor einigen Jahren ins Visier der Ermittlungsbehörden. Und Rick Gates ist quasi sein Juniorpartner. Er soll Manafort geholfen haben, laut Anklage Dutzende Millionen von Dollar von Einkünften vor dem US-Fiskus versteckt zu haben. Die heutige Anklageschrift liefert denn auch eine recht detaillierte Aufstellung dieses ausgeklügelten Geschäftsnetzes, das die beiden aufgespannt haben.
Das Weiße Haus betont in einer ersten Reaktion, die Ermittlungen hätten nichts mit Präsident Trump und seiner Regierung zu tun. Kann sich das Weiße Haus so einfach abgrenzen?
Ja, der Tatbestand betrifft tatsächlich die Zeit vor dem Wahlkampf und der Trump-Regierung, wenigstens was Paul Manafort betrifft. Etwas schwieriger ist es bei Rick Gates. Er arbeitete bis März 2017, also dieses Jahres, für das Weiße Haus. Er war im Team der Übergangsregierung und half danach mit, eine Non-Profit-Organisation für Trumps America First-Politik zu gründen. Aber eine direkte Indizienspur von den heutigen Anklagen bis ins Weiße Haus gibt es weiterhin nicht. Und man muss auch sagen, auch nicht in den Kreml. Aber was man heute sagen kann, als bloße politische Hexenjagd können die Sonderermittlungen nun nicht mehr abgetan werden. Ab heute sind sie strafrechtlich tatsächlich relevant.
USA-Korrespondentin Isabel Jacobi live aus Washington. Vielen Dank. Und nun zu Karin Britsch. Sie beginnt ihre Nachrichtenmeldungen mit dem Neuesten aus Katalonien.
Der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont ist offenbar nach Brüssel gereist. Das melden spanische Medien. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft offiziell Anklage erhoben gegen ihn und mehrere seiner Minister. Ihnen wird Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder vorgeworfen. In Kenia hat die Wahlkommission Uhuru Kenyatta zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Der Amtsinhaber habe 98% der Stimmen erhalten. Bei der Wiederholung der kenianischen Präsidentenwahlen war es letzte Woche zu Gewalt zwischen der Polizei und Oppositionsanhängern gekommen. Oppositionsführer Raila Odinga boykottierte den Urnengang. Ehre für Paul Grüninger. In Israel wird eine Straße nach dem verstorbenen St. Galler Polizeikommandanten benannt. Grüninger habe während des Zweiten Weltkriegs hunderte Juden illegal die Einreise in die Schweiz ermöglicht und sie so vor dem Tod in den Gaskammern Deutschlands gerettet, sagte Bundesrat Johann Schneider-Ammann in seiner Rede zur Enthüllung des Straßenschilds in Israel. Grüninger wurde deswegen 1939 fristlos entlassen. Bis zu seinem Tod 1972 lebte er in Armut. Später wurde er rehabilitiert. Wer im Kanton Basel-Stadt eine Buße bekommt, kann diese künftig mit dem Smartphone einscannen und direkt auf einem Online-Portal zahlen. Die Polizei will damit, nach eigenen Angaben, die Schreibarbeit verringern. Wer das neue System nicht nutzen will, bekommt wie bisher innerhalb 30 Tagen eine normale Anzeige per Post. Im Kanton Wallis sollen wieder obligatorische Kurse für Hundehalter eingeführt werden. Die Kantonsregierung unterstützt eine entsprechende Forderung aus dem Parlament. Der Bund hatte die obligatorischen Kurse für Hundehalter auf Anfang 2017 aufgehoben mit der Begründung, sie hätten objektiv zu wenig gebracht. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt derzeit bei 9.174 Punkten, 0,1% im Minus. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu 1.1590 gehandelt, der Dollar zu 99,70 Rappen. Das Wetter. Morgen scheint vielerorts die Sonne im Flachland, in den Voralpen und im Tessin lockern sich Nebel oder Hochnebel auf. Nach lokalem Frost in der Früh steigt die Temperatur bei schwacher Brise auf 8 bis 12 Grad. Im Süden erreichen die Höchstwerte 15 Grad.
Info 3 Abend.
Die Gletscher in der Schweiz schmelzen, das an sich ist nicht unbedingt neu. Aber dass Schmelzwasser eines Jahres reicht, dass jeder Haushalt in der Schweiz ein klassisches Schwimmbecken im Garten füllen könnte, das durchaus. In Zahlen, die Gletscher in der Schweiz verloren seit dem letzten Herbst rund 3% ihres Volumens. Rekordverdächtig, meinen Fachleute. Inlandredaktor Raphael Vollmatt.
Vor 3 Wochen stand Matthias Huss zum letzten Mal auf dem Rhone-Gletscher, einem der bekanntesten Schweizer Gletscher, und sah immer mehr Steine und immer weniger Eis. Huss gehört zu jener Gruppe von Forschern, welche die Schweizer Gletscher jedes Jahr vermessen. Und was er sah, gefiel ihm nicht.
Das ist für uns sehr traurig. Im Sommer, wenn es heiß ist, dann ist es zwar schön, wenn es warm und angenehm ist, aber trotzdem weint dann das Herz ein bisschen, wenn ich daran denke, dass die Gletscher jetzt wieder besonders stark schmelzen.
In diesem Sommer gingen insgesamt 1,5 Milliarden Kubikmeter Eis verloren. Der Aletschgletscher, der größte Schweizer Gletscher, verlor beispielsweise rund 10 Meter seiner Dicke. Hauptverantwortlich für den starken Schwund sei der schneearme letzte Winter gewesen, so Matthias Huss.
Wenn wir am Ende des Winters eine dicke Schneedecke haben, dann ist das Gletschereis gut geschützt. Und wenn es jetzt einen Winter gibt mit wenig Schnee, wie dieser Winter, dann kommt das dunkle Gletschereis früh im Jahr zum Vorschein. Und in dieser Zeit kann dann eben auch die Sommerhitze direkt angreifen und das Eis schmelzen. Das heißt, wenig Schnee im Winter heißt besonders starke Gletscherschmelze im nächsten Sommer.
Und umso schlimmer für die Gletscher waren dann die Hitzewellen im Juni und im August. Dementsprechend schrumpften die Gletscher. Und das hat Folgen. Wenn die Alpen ihre Gletscher verlieren, können sie weniger Wasser speichern. Und so fehlt künftig das Schmelzwasser, das der Mensch bisher in trockenen Sommern nutzen konnte. Gefährlich ist der Gletscherrückgang auch für die Bewohner der Berggebiete, denn das Eis stabilisiert die steilen Hänge. Wenn die Gletscher verschwinden, droht mehr Steinschlag. So sehr Matthias Huss die Gletscher liebt, er hat sich damit abgefunden, dass die Schweizer Gletscher nicht mehr zu retten sind.
Weil unsere Gletscher zu klein sind und der Rückgang auch schon zu stark fortgeschritten ist in Bezug auf die Eiskappen an den Polen, ist es aber auf keinen Fall zu spät und dort muss man Maßnahmen ergreifen, um diese Erwärmung auf einem ertragbaren Niveau zu halten.
Umso wichtiger seien internationale Klimaabkommen, so Huss.
Info 3 Abend.
Venezuela hat vielen seiner Bewohnerinnen und Bewohner in den letzten Monaten wenig Gründe gegeben, im Land zu bleiben. Und so haben viele, vor allem auch junge Menschen, in der jüngsten Zeit das wirtschaftlich und politisch zerrüttete Land verlassen, weil sie dort keine Zukunft mehr sehen. Die meisten, die auf dem Landweg wegziehen, landen in Kolumbien, zum Beispiel in der tropischen Grenzstadt Cúcuta. Von dort der Bericht von Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Abendgottesdienst in der Kirche San Antonio de Padua. Der katholische Pfarrer César Prato kommt ans Ende seiner Predigt. Die Messe ist gut besucht. Viele Familien mit Kindern sitzen auf den Bänken. Es sind ärmlich gekleidete Venezolaner, die an den Verkehrsampeln Süßigkeiten und kühles Mineralwasser verkaufen, um sich finanziell über Wasser zu halten. Die Kirche bietet nicht nur barmherzige Worte, sondern nach der Messe auch einen Teller mit Linsen, Reis und Rührei. Die Kirche tut, was sie kann. Ein Auffanglager für gestrandete Venezolaner hat die Stadt Cúcuta nicht organisiert. Ganze Familien leben auf der Straße. Auch Nobilis, eine 32-jährige Venezolanerin, die sich seit 2 Monaten mit dem Ehemann und ihren 3 Kleinkindern in Kolumbien durchzuschlagen versucht.
Yo era la administradora de una ferretería y bueno, fue la quiebra, en este caso por la inflación.
In Venezuela war ich Geschäftsführerin einer großen Eisenwarenhandlung. Aber sie ist pleite gegangen wegen der horrenden Teuerung. Ohne Arbeit und Einkommen, da haben wir den Entschluss gefasst, es in Kolumbien zu versuchen. Mit am selben Tisch sitzt Victoria, 31, auch sie Venezolanerin.
Soy abogado penalista, trabajo en el Ministerio de Interior y Justicia.
Ich bin Strafrechtlerin und habe als Juristin im Innenministerium Venezuelas gearbeitet. Nachdem ich das von der bürgerlichen Opposition angestrengte Absetzungsreferendum gegen Staatspräsident Nicolas Maduro mit meiner Unterschrift unterstützt hatte, bekam ich sofort die Kündigung, erzählt die frühere Chavez-Wählerin.
Le voy a ser sincera, aquí yo me dedico a la prostitución. Sí.
Die Wahrheit ist, hier in Cúcuta bin ich Prostituierte. Ich schiebe täglich meine 8-Stunden-Schicht im Bordell. Zunächst hatte ich die Illusion, in Cúcuta könne ich als Juristin eine Stelle finden. Aber Venezolaner finden hier keine normale Anstellung. Einige schwarze Schafe unter den Landsleuten haben unseren Ruf ruiniert, weil sie an ihren Arbeitsplätzen Geld oder Waren gestohlen haben. Jetzt trifft uns die Diskriminierung wie Sippenhaft. Für die attraktive Frau ist die Prostitution einträglich. An einem ganz durchschnittlichen Bordelltag verdiene sie so viel, wie sie für ihr gemietetes Zimmer mit Internetanschluss im Monat bezahle. Victoria schickt Geld nach Hause. Lange will Victoria aber nicht mehr als Prostituierte in Kolumbien bleiben. Ende Dezember wolle sie aufhören. Für Victoria ist klar, wer für ihr heutiges Los verantwortlich ist.
Venezuela me lanzó a este abismo. Venezuela no, Nicolás Maduro.
In den Abgrund der Prostitution hat mich Venezuela gestoßen, sagt die Juristin, um sich schnell zu korrigieren. Nein, nicht Venezuela, sondern Nicolás Maduro.
So viel Info für heute. Diese Sendung haben Yvonne Lambrecker und Patrick Seiler produziert. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.